Und es war dann 5 Uhr in der Früh und der Boden war voll mit diesen ganzen Bechern und mein erster Gedanke war so, shit, ey, ich habe so viel Spaß, warum hinterlasse ich denn so einen Dreck und warum könnte man damit nicht Geld machen? Ganz ehrlich, ich sage es dir, wie es ist. Das war so ein Ding, wo ich gesagt habe, cool, ich möchte beides vereinen, ich möchte zeigen, dass man mit Nachhaltigkeit kein Greenwashing betreiben muss, sondern mit Nachhaltigkeit sehr wohl was Gutes tut und trotzdem wirtschaftlich ist. Also für mich heißt es nicht Wirtschaft oder Umwelt, sondern Wirtschaft für Umwelt und nicht nur in der Welt leben, sondern vielleicht ein bisschen auch für die Welt leben.
Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
Plastik begleitet uns vom ersten Kaffee am Morgen über das Einwegsackerl beim Gemüsekauf bis zum Zähneputzen am Abend. Und oft, ohne dass wir es überhaupt ganz bewusst bemerken. Doch was wäre, wenn man genau hier ansetzt und umdenkt? Eine, die sich mit dieser Frage ganz konkret beschäftigt hat, ist Viktoria Neuhofer. Gemeinsam mit Stefanie Sinko hat sie das Salzburger Startup Damn Plastic gegründet, mit dem Ziel, Einwegplastik aus unserem Alltag zu verbannen und durch praktikable Alternativen zu ersetzen. Inzwischen macht sie ganz viel mehr, über das wir heute sprechen wollen. Unter anderem wollen wir darüber reden, ob man und wie man überhaupt nachhaltig leben kann, wie aus einer Idee ein wachsendes Unternehmen wird und aus Freundinnen auch ein erfolgreiches Gründerinnen-Duo und darüber, warum es bei Nachhaltigkeit heute längst nicht mehr nur um Verzicht geht, sondern auch um neue Perspektiven auf Konsum, Unternehmertum und Verantwortung. Danke, dass du heute da bist.
Vielen lieben Dank, dass ich da sein darf.
Freut mich sehr, dass es heute klappt. Genau, ich habe es kurz angerissen, wir reden da heute noch viel mehr drüber. Du machst ja inzwischen total viel, du bist Unternehmerin, Speakerin, inzwischen auch Autorin. Aber beginnen wir mal am Start, um in Salzburg nochmal anzukommen. Wie seid ihr denn damals auf die Idee gekommen, selbst zu gründen?
Ich würde gerne noch in dein Intro schnell mal reingreifen, weil wir sind nicht dafür da, dass wir Plastik verbannen. Tatsächlich sind wir für Kreislaufwirtschaft. Also es geht mir nicht darum, eben, dass man nur verzichtet, sondern dass man eigentlich zeigt, dass man nicht verzichten muss und trotzdem was Gutes tun kann. Und wir sind für Kreislaufwirtschaft. Also Damn Plastic bedeutet nicht verdammtes Plastik. Damn Plastic heißt eigentlich Damn Nice Plastic, wenn wir es im Kreislauf belassen. Und tatsächlich auf die Idee bin ich gekommen in einem bisschen nicht nüchternem Zustand am Electric Love Festival in Salzburg. Ich hatte schon ein Bewusstsein durch eine Krankheit, die ich hatte, wie viel Plastik überall ist, was macht das mit meinem Immunsystem, also meine Grundmotivation dieses Unternehmens ist nicht die Welt zu retten, sondern eigentlich uns Menschen ein bisschen gesünder zu machen. Und es war dann 5 Uhr in der Früh und der Boden war voll mit diesen ganzen Bechern und mein erster Gedanke war so, shit, ey, ich habe so viel Spaß, warum hinterlasse ich denn so einen Dreck und warum könnte man damit nicht Geld machen? Ganz ehrlich, ich sage es dir, wie es ist. Das war so ein Ding, wo ich gesagt habe, cool, ich möchte beides vereinen, ich möchte zeigen, dass man mit Nachhaltigkeit kein Greenwashing betreiben muss, sondern mit Nachhaltigkeit sehr wohl was Gutes tut und trotzdem wirtschaftlich ist. Also für mich heißt es nicht Wirtschaft oder Umwelt, sondern Wirtschaft für Umwelt und nicht nur in der Welt leben, sondern vielleicht ein bisschen auch für die Welt leben. Und ja, das entstand dann, wie gesagt, mit Festivals. Ich wollte zeigen, dass man feiern kann, trinken kann und je mehr wir trinken können, desto mehr können wir Gutes tun. Das heißt, wir haben Strategien wie Impact Drinks oder wo wir Wodkas CO2 anbieten, wo man sozusagen zeigt, Spaß muss nicht heißen Verzicht und muss nicht heißen unnachhaltiges Leben. Und wir haben angefangen mit Essbahnstrohhalmen, essbaren Papierbechern, essbaren Bechern, essbaren Tellern, essbarem Besteck, wo es quasi egal ist, wenn du es am Boden wirfst, sondern vielleicht sogar noch die Insekten damit fütterst. Das war so der Grundgedanke. Aber so untriebig wie ich bin, vorbeigelaufen an einer Immobilie in Ecke Getreidegasse, das ist ja eigentlich, vor Corona war es ja noch schwer, ein Eckchen zu ergattern und das war für mich dann klar, okay, vielleicht mache ich sogar einen Job auf. Und ich habe dann nicht nur ein Glück gehabt, das war dann eine junge Wirtschaftsveranstaltung und ich gehe am Abend da vorbei und denke mir so, wer malt denn da diese Immobilien aus, wer kommt denn da jetzt rein, warum ist die jetzt frei? Und habe dann am nächsten Tag, ich komme ja aus einem Familienbetrieb in 11. Generation, habe dann vor diesem Shop so lange gewartet, bis da wer reingelaufen ist und dann habe ich gefragt, was passiert denn da jetzt? Und habe erfahren, dass da jemand eben insolvent gegangen ist und dass diese Immobilie frei wird und habe sie mir geschnappt, ohne zu wissen, was da jetzt eigentlich reinkommt. Mhm. Ich habe nur gewusst, es heißt Damn Plastic und wir wollen coole Produkte verkaufen. Und ja, 11 Tage später haben wir aufgesperrt. Also es war
schnell gegangen dann.
Es war Tag und Nacht. Wir haben ausgemalt, Boden gemacht, wir haben coole Möbel zusammen selber geschweißt und eigentlich alles mit 0 Euro Startkapital tatsächlich. Wir haben kein Geld ausgegeben, um das Geschäft zu füllen. Du hast ja Miete erst im Nachhinein, auch Mitarbeiter zahlst du ja im Nachhinein. Deswegen kann ich echt stolz sagen, wir haben dann mit 0 Euro angefangen, nur mit einer Idee. Und währenddessen wir ausgemalt haben, haben wir Lieferanten angerufen und die Produkte quasi bestellt. Also es war, ja, wie es oft mal so ist, Startup-Lifestyle, den haben wir tatsächlich auf den Tag gelegt.
Wahnsinn, wie schnell es dann gehen kann von der Idee zur wirklichen Umsetzung. Inzwischen habt ihr ja nicht nur den Shop in Salzburg, sondern seid auch in Wien und in Slowenien habt ihr auch ein Geschäft.
Ja, und haben noch vor, das Franchise jetzt auszuweiten, ja. Also Proof of Concept ist mal da und jetzt versuchen wir da sozusagen die Stores wie Schwamm mal aufpoppen zu lassen.
Der Erfolg gibt euch recht, würde ich sagen. Also ein Markt scheint auf jeden Fall da zu sein. Ich habe schon kurz angesprochen, du hast ja gemeinsam gegründet. Mhm. Ihr wart ja vorher schon befreundet.
Genau.
Wie ist es denn? Ihr habt jetzt auch ein Buch darüber geschrieben, wie man wird von BFFs zu CEOs. Wie förderlich ist es denn für ein Business, befreundet zu sein? Oder wie schwer kann das vielleicht auch manchmal sein?
Also tatsächlich greife ich das Thema kurz von der anderen Seite an, weil die meisten sagen, mit Freunden sollte man nicht gründen. Und ich finde, das ist der größte Fehler, denn was bedeutet Freundschaft? Wenn du wirkliche Freunde hast, wo Ego keine Rolle spielt, wo du jemanden wirklich vertraust, wenn du jemanden wirklich auch liebst, du liebst ja hoffentlich auch deine bessere Seite, wenn es eine Freundschaft ist, dann ist es nur ein Vorteil, denn du bist am Anfang im Unternehmertum echt alleine. Du schupfst alles alleine und der Tag hat 24 Stunden, aber wenn du zu zweit gründest, dann hat er nicht mehr 24 Stunden, sondern ist auf einmal doppelt so viel wert. Du kannst das einfach mit mehreren Schultern aufteilen. Aber was schon ein Thema ist, ist, dass du dich als Freundin, du kennst dich aus einer anderen Perspektive. Das heißt, du kennst dich vom Feiern, du kennst dich von, wenn du über Probleme sprichst oder du kennst dich aus dem Tagesleben, sagen wir jetzt mal so. Und du weißt jetzt nicht, wie man miteinander arbeiten kann oder wird. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass man beide Charaktere versteht und dass beide wissen, wo liegt meine Stärke, wo liegt meine Schwäche und das von Anfang an aufteilt. Und das war ein bisschen, was wir am Anfang nicht getan haben. Also ich bin Vollblutunternehmerin, ich wollte nie was anderes tun. Ich bin auch so aufgewachsen in einer Unternehmerfamilie. Bei der Stefanie war das ein bisschen anders. Ja, ihre Eltern waren auch selbstständig, Zahnärzte, also was komplett anderes wie ein großer Betrieb für Produktion. Also man hat hier doch ein unterschiedliches Mindset und ich wollte am Anfang, dass die so ist wie ich. Ich wollte, dass wir alles gemeinsam machen und so wie es halt mit Freundinnen ist. Aber das war dann ganz schnell genau das Thema, wo wir gesagt haben, das funktioniert nicht, denn sie ist anders, sie hat andere Stärken als ich. Und erst an dem Zeitpunkt, wo wir dann unsere Rollen verteilt haben, hat das funktioniert. Also es hätte uns schon die Freundschaft auch gekostet und ich sage nicht, dass es immer leicht ist, aber der Unterschied ist zwischen Startup-Gründern, die einfach mit Bekannten gründen oder vielleicht mit Investoren oder mit Geschäftspartnern, die man nicht so gut kennt, da gibt man auch früher auf. Also ich glaube, es ist ganz klar, dass die meisten Unternehmen, die gegründet werden, innerhalb von 5 Jahren schließen. Und es liegt nicht an der Idee oder am Business, sondern es liegt einfach an den Menschen, die zusammenarbeiten. Und wenn du streitest und es hart wird und Unternehmertum ist verdammt hart und es ist nicht immer, wie sagt man da, Friede, Eierkuchen oder wie sagt man, da gibt es dieses Sprichwort, es ist einfach ganz, ganz oft mit Stress verbunden. Und wenn du da jemanden hast, Entschuldigung, der da so am Arsch geht, dann lass du es einfach auch sein. Du kämpfst für die andere Person nicht. Und wenn du eine Freundin hast, dann kämpft man gegenseitig dafür. Das heißt, man möchte nicht, dass die Freundschaft kaputt geht. Man möchte aber auch nicht, dass das Unternehmen drunter leidet. Und so rappelst du dich immer wieder und immer wieder auf. Und dieses Buch, was wir geschrieben haben, zeigt dir eben die Regeln. Es gibt einen Freundschaftskodex, es gibt einfach Punkte, die wir falsch gemacht haben, dass der Nächste es vielleicht nicht falsch macht, sondern viel, viel länger zusammenarbeiten kann. Wir arbeiten jetzt schon seit 6 Jahren zusammen, sind 21 Jahre beste Freundinnen, haben uns durch einen gemeinsamen Ex-Freund kennengelernt. Dementsprechend haben wir schon gewusst, wir passten wirklich wie die Faust aufs Auge. Aber es war dann schon trotzdem, wie gesagt, überraschend, wie unterschiedlich wir eigentlich arbeiten. Und vorher haben wir wirklich geglaubt, wir sind ident. Das heißt, es sind aber nicht nur diese Sachen enthalten, sondern alles, was du brauchst, um ein Startup zu gründen. Also wirklich von der Idee bis zum Scale-up, das Wissen, viele Tipps und Tricks, die einerseits ich noch vom Familienunternehmen natürlich mitnehme und definitiv einen Shortcut schon hatte, um zu gründen, sei es egal, welches Projekt ich da sozusagen jetzt habe, das hat mir einfach viel gebracht. Und wenn du dann noch auf der anderen Seite eine beste Freundin hast, die eben mehr in der Organisation ist, die auch super im Tagesgeschäft ist und ich eher nicht so sozusagen das bevorzuge, sondern eher schon dieser Visionär bin und nach vor presche und vor und vor und vor will, dass man sich da perfekt ergänzt. Und diese Dinge stehen da drinnen. Und jedes Mal, gestern habe ich tatsächlich das erste Mal aus diesem Buch rausgelesen, laut vorgelesen, und da wird man auch selber ein bisschen sentimental. Und es war für uns beide auch ein bisschen eine Therapie. Das kann ich schon sagen. Also generell diese Themen anzusprechen, nochmal alles Revue passieren zu lassen, was passiert ist, was war schwer, wo hat es uns wehgetan, wo hätten wir denn unsere Freundschaft auf den Nagel gehängt, waren definitiv ein paar Momente so da. Aber gerade da rauszukommen ist unfassbar schön und macht dich definitiv stärker und auch resilienter für die Zukunft.
Hm. Das kann ich mir vorstellen. Also man kann wahrscheinlich die Last einfach gut verteilen, beziehungsweise hat auch jemanden an der Seite, den man sowieso schon mag und von dem man auch weiß, es ist der Person wichtig, dass, genau. Dass es einem gut geht, dass das Unternehmen funktioniert. Das hat sicher viele Vorteile.
Vielleicht nicht nur jemanden mag, also nur mögen und gemeinsam gründen ist zu wenig. Man muss sich definitiv wirklich ergänzen. Mhm. Das ist der Punkt. Also ich glaube, wir würden, wenn beide Menschen so ein Ego hätten, also wenn sie wäre so wie ich oder andersrum, dann wäre das wahrscheinlich schwierig. Also gerade die Unterschiede machen es dann aus, dass du es besser machen kannst.
Ja. Nein, das scheint zu funktionieren, wenn du sagst, 21 Jahre befreundet, 6 Jahre gemeinsam jetzt auch bei der Arbeit.
Wir haben viele Co-Gründer befragt, also wir haben auch mit vielen oder sprechen halt laufend mit jemandem, und gerade da, wo es nicht funktioniert hat, auch diese, mit denen habe ich gesprochen, und es lag wirklich immer an einer privaten Ego-Geschichte, weil der andere vielleicht besser im Fernsehen ist oder weil der andere erfolgreicher mehr Kunden reinbringt und dann sagt, ich möchte mehr oder wie auch immer. Es hat immer so ein Thema gegeben. Am Ende geht es immer um dieses Zwischenmenschliche, und es gibt Fragen, die du dich vorab fragen solltest, bevor du mit einer Freundin oder deinem Partner vielleicht oder Familie auch gründest, weil es kann tatsächlich auch ins Auge gehen. Und die letzten Jahre und auch die Gespräche haben mir viel gezeigt, wie einfach es eigentlich wäre, trotzdem erfolgreich miteinander zu gründen, wenn beide Verständnis für gegenseitige Charaktere einfach bringen. Weil nur weil ich jetzt 20 Stunden am Tag arbeite und vorpresche und das auch am Anfang auch tatsächlich von ihr auch ein bisschen verlangt habe, weil es ja so meine Idee war, das ist falsch, weil wenn jemand eher noch auf Familie schaut und der braucht diesen Zeitausgleich vielleicht und er braucht ein Wochenende für sich, dann muss man das akzeptieren. Und das ist manchmal nicht leicht, aber notwendig.
Ja, über Tipps vielleicht auch für junge Menschen, die sich interessieren fürs Gründen, wollen wir nachher auch noch mal ein bisschen sprechen. Mhm. Was mich noch interessieren würde, du hast gerade auch angesprochen, dass du selbst ja aus einer Unternehmerfamilie kommst. War es für dich da von Anfang an dann trotzdem klar, dass du gerne was Eigenes auf die Beine stellen möchtest?
Definitiv. Also ich habe ja schon als kleines Kind ja nicht mit Puppen gespielt, sondern ich habe schon immer Unternehmen gegründet und also quasi in meiner Vision und habe dann so Büro gespielt. Ich weiß nicht, wie viele Menschen das sonst noch machen, aber das war tatsächlich immer mein Traum, dass ich was Eigenes auch mache. Und ich habe aber auch das Glück, dass ich auch im Unternehmen meine Ideen schon umsetzen durfte. Also ich bin einfach ein sehr, sehr ideengetriebener Mensch, und wenn ich die nicht machen darf, dann werde ich, glaube ich, unrund oder ein bisschen ungut. Also ja, ich wollte es machen. Natürlich war es nicht der Plan meiner Eltern, und ich habe vor 30 auch nicht gedacht, dass ich jemals sage, hey, liebes Familienunternehmen, 11. Generation, ich warte da jetzt und ihr müsst jetzt für ein paar Jahre auf mich warten. Das war nicht geplant. Das war einfach diese Dinge und diese Ideen, die haben mich nicht mehr loslassen. Ich habe sie machen müssen. Es ging einfach nicht vorbei. Sonst war mein Tag tatsächlich, ich hatte so eine Zeit, wo ich ein bisschen mehr genervt war, und habe mich einfach gefragt, ist es das? Möchte ich denn jetzt ins gemachte Nest, also gemachtes Nest ist jetzt eh so dahingesagt, in einer Übernahme ist viel, viel schwerer, als was Neues, Eigenes zu gründen. Das kann ich hier an der Stelle auch sagen. Und ich glaube, alle Unternehmerkinder, die das hören, die wissen, wovon ich spreche. Es ist definitiv nicht leicht. Aber einmal gekostet, nicht mehr auszubremsen.
Das merkt man auf jeden Fall. Jetzt habt ihr auch noch was gegründet, wo es generell ums Thema Nachhaltigkeit geht, Umwelt, Klima. Das sind ja alles Themen, die trotzdem, egal wie man es angeht, immer noch umstritten sind irgendwie. Ja. Das sorgt auf jeden Fall für Kontroversen. Wie ging es euch denn da am Anfang?
Also es war bei uns tatsächlich ein bisschen anders. Ich bin definitiv crazy und ich mag andere Dinge, oder ich mag mich auch anders, oder ich mag mich nicht verstellen. Ich möchte zeigen, dass ich ein glücklicher Mensch bin, und ich möchte eben nochmal wiederholen, man kann zeigen, dass man mit Müll auch Geld verdienen kann und trotzdem was Gutes tut. Das heißt nicht, dass ich mich jetzt transformieren muss und zum Öko werden muss. Aber es war schon so, dass gerade am Anfang, wo man mit der Stefanie auch das Richtung Marketing, also ich habe mir schon immer gewünscht, dass alles schwarz ist mit Neonfarben und so weiter. Und jeder hat gesagt, nein, das geht nicht. Also da musst du jetzt schon ein bisschen umändern. Die Farben müssen vielleicht braun sein. Und unser erster Imagefilm, okay, das war so ein, wo ich gesagt habe, komm, dann müssen wir halt ein bisschen so auf Weltuntergangsszenario gehen. Und dann haben wir das aufgenommen und versucht und dann hören wir plötzlich auf, beide lachen und die Steph sagt auf einmal so, ich bin viel zu glücklich für diesen Scheiß. Ja, und dann habe ich gesagt, warum verstellen? Warum können wir nicht bleiben, wie wir sind? Warum können wir nicht zeigen, dass wir auch gerne auf Urlaub fliegen, dass wir auch manchmal mit einem geilen Auto fahren? Ganz ehrlich, warum sollte man auf alles eben verzichten? Und wir haben gesagt, wir werden uns nicht mehr verstellen. Wir möchten ein Konzept auf die Welt bringen, das 95% der Menschen erreicht und nicht nur 5%, die schon nachhaltig sind. Und ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen. Also wenn in unseren Salzburg-Store da jetzt eine Dame kommt mit ihren Prada-Schuhen und sagt so, hey, gestern bin ich geflogen, was muss ich denn heute alles kaufen, damit ich was Gutes tue? Dann habe ich so ein bisschen geschafft, dieses Bewusstsein zu schaffen. Und wir sagen ja nicht Nachhaltigkeit, sondern wir reden ja immer über passive Nachhaltigkeit. Das heißt, ich weiß, dass der Mensch bequem ist, ich weiß, dass wir Convenience lieben und dementsprechend gibt es bei uns ja nur Produkte, die entweder aus Müll entstehen, helfen, den Müll zu reduzieren oder gar nicht entstehen lassen. Das heißt, du bist passiv nachhaltig, indem du was kaufst, unterstützt du Cleanups und soziale Projekte und das war mein Ziel. Nicht, wie kann ich sozusagen die nachhaltigsten Stores oder Strategien machen, sondern wie mache ich Nachhaltigkeit so bequem wie möglich, dass sie auch skaliert und sozusagen eine Win-Win-Situation für Wirtschaft und Umwelt ist.
Ja, ich glaube, das ist generell total oft das Problem, dass man bei dem Thema irgendwie das Gefühl hat, man kann es nicht wirklich richtig machen. Das heißt, man bemüht sich, man verwendet vielleicht schon lange keine Plastiksackerl mehr, man fliegt nicht mehr so viel, wie auch immer. Und trotzdem wird an Menschen, die schon versuchen, es richtig zu machen, oft der Anspruch gestellt, man muss es dann auch perfekt machen.
Mal den Shitstorm, den ich kriege, willst du nicht einmal anhören. Also wirklich, was ich für Briefe an meinem Auto kriege oder per Instagram oder so, da denke ich mir immer so, okay, gut, das sind eben die paar Extreme, die das vielleicht so sehen, aber man sollte vielleicht schauen, wie viel Impact macht man denn tatsächlich und wie viel Müll sammelst du tatsächlich und wie cool kannst du das eigentlich verpacken und trotzdem machst du etwas. Und das tut mir tatsächlich weh, dass man verlangt von einer Person, wenn man so ein Unternehmen hat, eben im Gesundheitsbereich, dass man von mir verlangt, dass ich im Wald wohne. Ja, und ich frage mich dann gerade diejenigen, die was mit dem Finger zeigen und sprechen, die wissen nicht mal, was nachhaltig ist. Ich frage mich ganz oft eben, wer hat denn gesagt, was nachhaltig ist oder was nicht? Du hast gerade gesagt, man soll auf Plastiksackerl verzichten. Ich sage genau andersrum. Wenn wir von Plastik wegkommen im Umgangsbereich, was wir jetzt machen, verbrauchen wir viel mehr Ressourcen. Denn ich als Holztechniker kann dir definitiv sagen, ein Papiersackerl ist nicht nachhaltiger wie ein Plastiksackerl. Plastiksackerl könnte, wenn wir Menschen es gut recyceln würden und im Kreislauf zurückbringen, wäre es endlos zum Verwenden. Papier absolut nicht. Kann 4 bis 7 Mal recycelt werden, die Fasern werden kürzer und so weiter und so fort. Braucht extrem viel Wasser zum Aufbereiten, braucht extrem viel Chemie. Und ich meine, wir sehen, wenn es regnet, ne, was passiert dann? Beste Umsätze bei mir im Store, weil die kommen alle und fragen, und hast du Baumwollsackerl? Weil das Papiersackerl haltet halt nicht. Ne? Mhm. Also es geht am Ende halt schon auch um das Wissen und da hat Marketing die letzten Jahre ein extrem gutes Brainwashing gemacht, was wir für nachhaltig empfinden und was nicht. Und wenn es nicht öko ausschaut, nämlich nicht braun ist oder nicht aus Papier ist, dann ist es automatisch nicht nachhaltig. Aber das ist genau falsch, denn das meiste, was aus Papier ist, ist auch beschichtet. Also gerade die Papierbecher oder diese Mäcki-Becher, alles, was ihr jetzt so verwendet, die schauen aus wie Papier, aber es ist nicht Papier. Es ist Kunststoff beschichtet mit Papier, damit es so aussieht. Und damit habe ich halt tatsächlich ein massives Problem und spreche offen darüber, dass wir einfach endlich mal anfangen sollten, die Supply Chain zu sehen und nicht nur sozusagen eine Tank-to-Wheel-Berechnung. Wenn wir jetzt eben, ich gebe dir ein Beispiel oder für die Zuhörer, ich gebe euch ein Beispiel. Vor ein paar Jahren, wenn du einen Kugelschreiber auf Amazon bestellt hast, dann ist er eben in so einen Plastiksackerl gekommen. Das hat ca. 13 Gramm gewogen. Jetzt, wenn du einen Kugelschreiber bestellst, kommt im Karton zwischen 150 und 250 Gramm, je nachdem, was gerade quasi für die Produktion einfacher, beziehungsweise eben für die Logistik einfacher ist. Also alleine, wenn du einen menschlichen Verstand einschaltest, wie viel mehr Gewicht wir von A nach B fahren, wie viel mehr Treibstoff wir verbrauchen, wie viel mehr Mikroplastikabrieb wir bei den Reifen haben, wie viel mehr Luft wir eigentlich verschicken, die wir eigentlich zum Atmen brauchen. Zudem ist 80%, was wir in Österreich oder Deutschland an Papier konsumieren, importiert aus USA, die ganzen Zellfasern. Also wenn man sich wirklich das alles anschaut und im Kreis berechnet von A bis Z, dann würden wir eigentlich wissen, dass das, was wir jetzt machen, scheiße ist. Also es hat sich da keiner was überlegt. Genauso, ich bin ja selber auch in der Politik tätig, aber alleine die Verbote, die wir machen, ohne zu überlegen, was die Konsequenz daraus ist, wie zum Beispiel eben Strohhalme wurden verboten. Ne? 2021 wurden die Plastikstrohhalme verboten, weil die armen Schildkröten dran sterben. Okay, ich bin der Meinung, dass sie an Bambusstrohhalmen auch sterben, wenn wir sie am Boden werfen, weil es geht ja um die Form. Aber niemand hat sich überlegt, was passiert jetzt, weil jetzt importieren wir alle Strohhalme für einmalige Verwendung aus China. Und das sind keine Papierstrohhalme, das sind beschichtete Strohhalme für einmalige Verwendung. Niemand kann mir doch sagen, dass das nachhaltiger ist, als wenn wir in Deutschland Plastikstrohhalme produzieren. Also das, es geht ja am Ende um CO2 und es geht am Ende um Ressourcen. Und dass wir es sauber haben und der Müll nicht am Boden liegt, ist, weil wir so super tolle Infrastrukturen haben und das in Container packen. Entweder verbrennen wir es oder packen es in Container, schicken es weg und kriegen noch Geld dafür. Mhm. So, das ist unser Kreislauf. Und das finde ich halt tatsächlich nicht cool. Und wenn jeder da ein bisschen nachdenken würde und sich Zahlen anschauen würde, dann würde ganz, ganz schnell draufkommen, dass das, was heutzutage nachhaltig ist oder als nachhaltig bezeichnet wird, tatsächlich nicht nachhaltig ist oder nicht nachhaltiger.
Wie du sagst, geht es eigentlich vielmehr darum, Produkte vielleicht einfach bewusster zu verwenden, nachzudenken, was für einen Impact das jetzt wirklich hat, auch wenn es vielleicht so wirkt, als wäre das eine oder als wäre alles schwarz und weiß. Sagen
genau.
So.
Die goldene Mitte wäre tatsächlich super, so wie du sagst, alle sind entweder von mir verlangt man, dass ich extrem öko bin und das werde ich niemals sein. Also ich bin Unternehmerin, ich bin ein normaler Mensch, ich liebe genauso Luxussachen, ist einfach so. Ne? Ich möchte aber darüber auch offen sprechen, dass das okay sein kann, wenn man trotzdem als Mensch viel Gutes tut. Oder eben das komplette Gegenteil, wo man sagt, es ist mir sowieso egal. Und das finde ich halt echt traurig, weil wenn jeder nur 1% bisschen besser machen würde, dann hätten wir nicht einmal ein Problem. Aber das sehen die gar nicht. Oder ja, uns geht es auch super gut. Ich würde mal sagen, gerade das Thema Nachhaltigkeit war wichtig. Zu Corona-Zeiten hat man ja gesehen, ne? Blauer Himmel auf einmal ist da, Delfine kommen wieder zurück und was auch immer. Da war es ein bisschen kurz wichtig, Corona war vorbei und jetzt ist es wieder nicht wichtig. Das ist einfach so. Und man merkt, die ganzen nachhaltigen Konzepte, die Unverpackt-Läden und so weiter, die funktionieren nicht. Weil der Mensch trotzdem einfach viel zu bequem ist, dass er jetzt eine Mehrwegbehälter da mitnimmt und sich das jede Woche quasi befüllt. Das funkt einfach nicht. Und deswegen sage ich ja, es muss sich, wenn sich der Mensch nicht anpasst, dann muss sich Nachhaltigkeit anpassen, aber auch, dass es Sinn macht und nicht nur grün aussehen. Weil was bringt es der Welt, wenn es grün aussieht, aber nicht grün ist?
Auf genau das Thema, was du gerade angesprochen hast, wollte ich auch noch gerne eingehen. Klimathemen, man hat ja nicht nur den Eindruck, es ist ja wirklich faktisch so, dass die einfach gerade ziemlich hinten überfallen. Also wir haben extrem viele Krisen auf der Welt. Die Leute sind seit Corona gefühlt, ist das alles ein bisschen wieder in den Hintergrund gerückt. Du hast gerade schon gesagt, viel funktioniert auch einfach nicht. Bemerkt ihr das auch, dass sich da einfach was verändert hat grundsätzlich?
Also ich sage mal so, unser Shop-Konzept ist ja nicht so ausgelegt, dass wir sagen, hey, wir sind jetzt nachhaltig. Wir sind nachhaltig und wir machen jeden Tag Impact, aber ich zeigt er nicht mit dem Finger drauf, sondern ich schreibe drauf, Green Couch Potato Style, alles aus Müll, Hashtag leider geil. Ne? Der Mensch kommt zu uns in den Store, weil es cool ausschaut. Wir haben eine coole Optik, die komplett aus Müll hergestellt ist, aber nicht nach Müll ausschaut. So. Das heißt, wir ziehen die Leute an, weil die Taschen cool ausschauen, weil die Sonnenbrillen cool ausschauen, dass sie es kaufen und dann erfahren, hey, die Sonnenbrille ist aus alten Zigarettenstummel oder hey, dieser Rucksack ist eben aus Müll erzeugt und ich erkläre ihnen anhand von Gläsern und Prozessen, damit der Mensch das versteht. Die finden das auch wirklich cool, aber ich mache das nicht vorab. Ja? Natürlich heißen wir dann Plastik und viele glauben, verdammtes Plastik. Aber umso geiler ist es, wenn ich dann erklären kann, nee, so ist es eigentlich gar nicht. Also du ziehst die dann halt schon an. Und ja, im Europark steht ein T2-Bus in der Mitte durchgeschnitten. Klar zieht der an. So, aber du kommst gleich ins Gespräch. Und wenn du das Thema nicht eben so auf, Entschuldigung, klassisch Öko rüberbringst, dann hören die Leute auch wirklich, wirklich gerne zu. Und wenn sie dann wiederkommen und das Bewusstsein auch haben, also ich liebe dieses Sprichwort so, from knowing comes caring and from caring comes change. Wenn der Mensch da ein bisschen was weiß, dann verändert sich auch was von alleine. Und ich habe schon auch Beispiele, wenn du zum Beispiel erklärst, okay, wie entsteht aus wirklich Restmüll ein neuer Stoff, also zum Beispiel eben, dass du es einschmelzt, es entsteht ein Regranulat, aus dem Regranulat entsteht wieder eine Spule, mit der du dann Sachen nähen kannst, gibt es auch Leute, die dann so sagen, so, wäh, das war Müll, das war am Boden, das trage ich nicht. Ja, dann sage ich immer so, okay, hier ist die Tür, können Sie gerne rausgehen, weil bei mir ist einfach alles aus Müll, was wir verkaufen. Also abgesehen von den Kosmetikern, das ist natürlich nicht Müll, aber du weißt, was ich meine. Und ja, ich glaube, deswegen kann ich dir da keine andere Antwort geben, weil ich nicht diesen Greta Thunberg-Weg wähle, sondern ganz im Gegenteil. Ich möchte, wie gesagt, die Menschenmasse, die so sind wie ich, erreichen und wenn sie nebenbei was Gutes tun können, zeigen, dass wir da viel, viel mehr Impact haben, als wenn da sozusagen ein paar Extremisten unterwegs sind. Mhm. Aber ich möchte auch in diese Schublade nicht gesteckt werden, was ich leider tatsächlich oft werde wegen dem Unternehmen, bis man mich halt kennenlernt. Dann, ja.
Genau, da hört es ja nicht auf. Du hast ja noch ein Produkt auf dem Markt, das Zaubermehl. Was hat das denn damit genau auf sich?
Das Zaubermehl hat tatsächlich etwas auf sich, auch für Menschen, die einfach gestresst sind, aber trotzdem gesund essen wollen. Das war so meine Grundintention, dass ich in 30 Sekunden meine Waffeln oder Palatschinken machen kann. Ich nenne sie Entrepreneur-Waffeln. Aber es geht eigentlich darum, dass es ja sehr viele Allergien auf der Welt gibt und viele Menschen auf etwas verzichten müssen, auch im Essen. Und wie ich dir schon vorgesagt habe, ich mag nicht, dass die Menschen verzichten müssen. Und das Zaubermehl besteht nur aus 4 Bio-Zutaten. Du brauchst nur Wasser und es hat 10-mal mehr Ballaststoffe, 30% weniger Kohlenhydrat und 3-mal mehr Proteine wie ein normales Mehl, wobei ich noch dazu sagen muss, es ist kein Mehl, es ist ein Mix. Es ersetzt Eier, Milch und Mehl und du brauchst einfach nur Wasser. Das heißt, für alle gestressten Mamis, für alle gestressten Unternehmer, für Leute, die keine Zeit haben oder einfach tatsächlich Zeit haben und einfach nur was Neues ausprobieren wollen, dann ist es einfach eine gesündere Alternative zu dem, was am Markt ist. Gerade was glutenfrei ist, das sollte ich vielleicht noch dazu sagen, es ist allergenfrei, es ist glutenfrei. Gerade für Menschen, die Zöliakie haben oder eben Diabetes oder wie gesagt andere Unverträglichkeiten, das, was im Regal jetzt heutzutage zu kaufen ist, das hat hunderttausende Chemiezutaten. Es besteht wirklich aus null Nährstoffen und das war meine Motivation, etwas auf den Markt zu bringen, was nicht nur gesund ist, sondern einfach auch convenient ist. Also ich mag einfach, wie du siehst, beide Teile immer ganz gut verbinden und zeige den Menschen wieder weniger Verzicht und trotzdem schmeckt es geil.
Die Menschen erreichen, das machst du ja nicht nur mit diesem Unternehmen. Du bist ja auch, trittst immer wieder als Speakerin auf. Ihr bietet auch Consulting-Workshops an. Was sind denn, vielleicht eine schwierige Frage, aber was sind denn Themen, die du vielleicht anders denkst als, als andere, die du da vorrangig mitgeben möchtest?
Ich persönlich bin ja wirklich so ein Tausendsasser. Ich liebe Risiko. Es gibt nichts, was ich nicht probiere. Ich lebe nach dem Motto, wer nicht kostet, ist blöd, was mir mein Opa wirklich jahrelang eingetrichtert hat. Und ein Neuhofer, der gibt nicht auf. Also dementsprechend, ich traue mich einfach, Dinge auszuprobieren. Und ich suche jeden Tag nach was Neuem. Also ich nehme mir auch wirklich in der Früh meine Glory Hour. Ich mache 20 Minuten Meditation, ich mache 20 Minuten meine Zielsetzungen und 20 Minuten lerne ich was Neues, bevor ich überhaupt sozusagen in die Arbeit gehe. Weil ich sitze den ganzen Tag am Handy und am Laptop und in Meetings und schlafe ganz wenig, deswegen ist mir das ganz wichtig. Aber die meisten Menschen haben ja immer Angst vor Veränderung. Sie haben Angst vor Entscheidungen. Sie fragen sich immer, was ist, wenn ich etwas entscheide? Dann sitze ich halt da und denke mir so, warum denkst du so? Warum denkst du nicht andersrum? Was passiert, wenn du diese Entscheidung nicht triffst? Und gerade da jungen Menschen oder Startups zu helfen, diesen Arschtritt zu bekommen, das kann ich nur, weil ich einfach selber vom Charakter her so bin. Warum ich so bin, schwierig zu erklären. Ich war schon als Schulkind so tatsächlich. Wenn die Lehrer wollten, dass ich mich hinsetze, wollte ich nicht und habe gesagt, wozu? Irgendwann mal habe ich eben meine Unternehmen und dann brauche ich das sowieso nicht. Also wirklich, ich bin jetzt nicht so stolz drauf, aber meine Mama hat mich dann richtig in die richtige Richtung gepeitscht sozusagen. Aber ich war einfach tatsächlich charakterlich immer sehr stark und ich stehe auch dazu. Und ich liebe es, anderen Menschen eigentlich den Weg aufzuzeigen, dass es einfach echt einfach sein kann. Also die sehen immer so diesen fetten Berg und bewegen sich nicht. Und ich sehe da das Loch und gehe da einfach durch. Und das anderen aufzuzeigen, macht mir tatsächlich extrem viel Spaß.
Du bist aktuell ja auch Teil einer Kampagne des Salzburger Unternehmens 21 Bitcoin, eines der Gesichter dieser Kampagne, die Frauen für Vermögensaufbau und für Altersvorsorge sensibilisieren soll. Du hast gerade schon ein bisschen erzählt, dass das bei dir sowieso schon von vornherein irgendwie so der Traum war. Man sicher auch irgendwie ein bisschen den Charakter dafür braucht, dass es einem so leicht fällt, solche Risiken einzugehen. Aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen drauf eingehen. Wie war das denn für dich? Wie früh hast du dich denn mit solchen Themen dann auch schon mit der finanziellen Seite vielleicht beschäftigt?
Thema Finanzen, ich meine, das ist ja ein A und O beim Unternehmertum. Natürlich hat mich das schon immer interessiert. Was mich nicht interessiert haben, sind Aktien oder sowas. Und ich habe da auch eben in einem Interview gesagt, langweilige Aktien und habe da voll Shitstorm bekommen, dass man das so nicht bezeichnen darf. Aber wenn es für mich langweilig ist, dann ist es halt nun mal so. Und Bitcoin ist für mich nicht langweilig, weil es für mich etwas Einzigartiges ist. Es ist beschränkt, es hat einfach seine Legitimität, warum es da ist. Auch da habe ich wieder was gehört mit, ich darf nicht sagen, dass es sicher ist. Was ist schon sicher? Okay, ein Banksystem ist auch nicht sicher. Wenn du eine Bankomatkarte hast, dann hol sie jetzt raus und schau, was draufsteht. Da steht ja, dass du nur Verfüger bist. Das heißt, das Geld gehört dir auch eigentlich gar nicht. So wie ich diese passive Nachhaltigkeit lebe, lebe ich auch passives Einkommen. Das heißt, ich habe mir schon sehr früh überlegt, was kann ich denn wo anlegen, damit das Geld auch für mich arbeitet, damit ich meine Liquidität schaffen kann. Und gerade als Unternehmer oder Unternehmerin, als Frau, du hast ja viel weniger als ein Angestellter. Ne? Du hast keine Absicherung, du kriegst da jetzt kein Karenzgeld oder was auch immer. Und das ist natürlich auch da ein Punkt, gerade für Frauen, die jetzt dazuhören. Das ist natürlich scheiße, ganz ehrlich. Wir schaffen Arbeitsplätze, wir reißen uns jeden Tag den A auf. Wir sind von in der Früh bis am Abend beschäftigt, sozusagen auch Arbeitsplätze zu schaffen und Steuern zu zahlen und kriegen da nicht einmal eine Absicherung. Gerade diese Frauen sollten eine Unterstützung bekommen, dass wir Kinder auch kriegen, weil ich werde jetzt 37, ich habe keine Kinder, also kann ich jetzt nicht Unternehmertum von dieser Seite sprechen. Ich habe den höchsten Respekt davor, wenn Frauen beides machen und dann der Mann auch arbeitet. Das heißt, die haben wirklich unfassbar viel auf den Schultern und meistens bleibt noch der Haushalt. Also ich sehe meine Mama und meine Oma. Ich weiß nicht, wie die das machen. Also ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Aber umso wichtiger finde ich es, dass du selbst in dem System, in dem wir sind, für die Zukunft dich einfach absicherst und dich mit diesen Themen einfach beschäftigst. Und natürlich ist es so, dass meistens Männer mit diesen Dingen in Verbindung kommen. Aber ganz ehrlich, Frauen machen das auch. Wir sprechen einfach noch nicht darüber. Wir sind jetzt nicht nur so, dass wir nach außen gehen und sagen, hey, ich mach das. Ich beschäftige mich mit dem Thema gedanklich, seitdem ich, keine Ahnung, 14, 15, 16 bin. Und natürlich ist es auch in einer Unternehmerfamilie anders. Du sprichst über diese Dinge anders. Du lernst ganz andere Strategien. Also wie gesagt, gerade in der Gründungsphase bei mir, viele haben gesagt, ja, das geht, weil du halt Familie und das Geld hast. Ich hatte gar nichts von meiner Familie und ich habe auch nicht vorher so viel Geld verdient, dass ich sage, ich habe mir das ermöglicht. Ganz im Gegenteil, ich habe einen ganz normalen Lohn wie eine Sekretärin bekommen, obwohl ich das Mädchen für alles war, mit viel Druck und mit derjenigen, die auch viel Umsatz gebracht hat oder auch viel sozusagen gearbeitet hat und gut gearbeitet hat. Aber das, was du lernst, strategisch zu denken und deine eigenen Strategien aufzubauen, wo du mit nichts anfängst, also wirklich von null auf, kann ich jedem versprechen, wenn du es willst, dann geht das. Egal welche Art von Unternehmertum oder Produktdienstleistung, du kannst mit null anfangen, dass du in gewissen Produkten oder Dienstleistungen dann Geld benötigst, klar, aber dafür gibt es ja Wege, wie du es dir beschaffen kannst. Das heißt nicht, dass du alles machen musst und sagen wir mal, jetzt Bitcoin kaufst und drauf abzielst, in 10 Jahren ist das so viel wert und dann kann ich das irgendwie querfinanzieren. Das sollte nicht das Ziel sein. Das Ziel sollte sein, dass du dich für dich selbst absicherst, für deine Zukunft. Ich empfehle es auch jeder Mama, die jetzt gerade schwanger ist, nachdem das rauskommt, das Kind, es sofort Fonds anzulegen, sofort einfach auch sich zu überlegen, wie kann ich mein Geld jetzt schon anlegen, damit es in 18 Jahren, wenn mein Kind 18 ist, schon eine stabile Basis hat. Und das machen halt viel zu wenige. Entweder aus Angst oder eben, weil sie sich vielleicht damit nicht beschäftigen. Und ich glaube, es ist umstritten, dass diese Art von Währung definitiv ihre Zukunftsberechtigung hat, dass sie auch sehr volatil ist, klar. Aber bitte schaut mal nicht nur auf heute oder morgen, sondern schaut euch die letzten 10-Jahres-Chart an. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wie analysiere ich überhaupt Zahlen? Und wenn du dich nicht auskennst, dann gibt es wirklich viele YouTube-Videos. Also man braucht da wirklich nicht irgendwie studieren zu gehen oder was auch immer. Es reicht, dass du dich ein bisschen damit beschäftigst, um zu entscheiden, ob das ein guter Weg ist oder ein schlechter Weg ist.
Genau, du hast es eh schon angesprochen. Nach wie vor ist die ganze Szene ja trotzdem relativ männlich dominiert, zumindest nach außen hin. Die Frauen bringen ja auch immer eben dieses Thema Risikobereitschaft zur Sprache, warum man eben nicht anlegt, auch in Aktien, ob es in Bitcoins ist, wie auch immer. Wir haben eh schon drüber geredet, aber kannst du dir das auch erklären, warum vielleicht da diese Risikobereitschaft einfach nicht so stark ausgeprägt ist?
Ich meine, dafür gibt es ganz, ganz viele Gründe. Einer der Gründe ist sicher diese Sicherheit. Das heißt, dass du das sehen möchtest, was auf deinem Konto ist. Legst du etwas an, ist es nicht da. Aber das ist genau der Punkt. Bei Bitcoin ist es schon da. Du kannst es jederzeit auszahlen. Ich meine, du kannst doch jeden Tag traden und deine Pizza ja kaufen, gerade wenn die Kurse rauf oder runter gehen. Natürlich ist es etwas für Fortgeschrittene. Aber ich glaube schon, dass es gerade, wenn Frauen Kinder haben, die denken einfach auch an ihre Kinder. Die möchten, dass das Geld da ist, wenn man es braucht und sich nicht damit zu beschäftigen, fuck, was ist in 10 Jahren? Ne? Also ich glaube schon, dass das ein Punkt ist. Der andere ist vielleicht eben generell die Bildung, dass man auch in der Schule darüber nicht spricht und sich Frauen vielleicht auch dafür, ich will jetzt da nicht stereotypen oder so, aber vielleicht interessieren sie sich einfach dafür weniger. Bei mir war es einfach ein anderes Beispiel. Familienunternehmen ist was anderes. Du hast ein anderes Umfeld, du sprichst mit anderen Menschen, du bist schon in dieser Bubble so für dich drinnen. Ja, so würde ich das quasi bezeichnen. Und vielleicht auch wirklich Interesse. Also ich glaube schon, dass ganz viele sich einfach für den Part gar nicht interessieren, was ich total schade finde. Und umso wichtiger wäre es, wenn Frauen, so wie wir jetzt 21 coole, Bitches wollte ich schon sagen, aber coole Unternehmerinnen, die da einfach dastehen und anderen Frauen zeigen wollen, hey, kümmere dich doch auch mal du um diesen Finanzpart. Weil das ist ja schon auch evolutionstechnisch, hat sich das ja so ergeben. Der Mann bringt das Geld nach Hause, der Mann kümmert sich um die Finanzen. So, ne? Natürlich hat sich das die letzten Jahre Gott sei Dank geändert, dass auch Frauen teilweise mehr verdienen als der Mann und das Geld nach Hause bringen. Und wir wissen, dass hinter jedem starken Mann auch eine ganz, ganz starke Frau steht, die die Zügel in der Hand hält. Dementsprechend glaube ich, dass es sich auch in den nächsten 15 Jahren auch anders entwickeln wird und auch gerade durch Social Media, man sieht ja so viele erfolgreiche Frauen, von denen man gar nicht spricht, die irgendwie so versteckt waren und plötzlich zeigen sie sich und poppen auf und motivieren andere. Finde ich cool. Ich persönlich hasse es aber generell gegen dieses Frauen- und Männer-Thema zu besprechen, weil jeder ist einfach, wie er ist. Ne? Ich kriege auch ganz oft, ich wurde tatsächlich darauf angesprochen oder mir wurde gesagt, ich, Victoria, bin schuld, dass eine andere Frau arbeiten muss. So, weil ich verkörpere Unternehmertum und ich zeige jetzt, dass ich die glauben, ich bin Feministin und ich mache das nur deswegen. Ich stehe überhaupt nicht zu Feminismus, da muss ich mich auch, also schon in einem, sagen wir mal, in einem gesunden Weg, aber nicht dieses Extreme, was jetzt gerade da so nach außen geht. Und ich mag das auch nicht, dass ich dann auch in diese Schublade reingesteckt werde, nur weil ich jetzt erfolgreich bin, dass ich das mache, um etwas zu beweisen. Das mache ich nicht. Das ist mein Charakterzug. Und das fände ich schön, dass man da jetzt nicht so viele Unterschiede macht, ob Frau oder Mann, sondern entweder du interessierst dich für diese Themen oder nicht. Wie gesagt, viele Gegebenheiten haben uns dazu gebracht, dass wir Frauen einfach nicht darüber nachgedacht haben. Aber die Zeit ist jetzt vorbei. So, also alle stehen jetzt auf, wachen auf und machen auch diesen Bereich hoffentlich für sich selber, denn wir wollen ja auch nicht abhängig sein, oder? Das hat jetzt auch nichts mit Feminismus zu tun, sondern ich glaube, jeder Mensch ist für sich selbst verantwortlich. Es ist schön, wenn ein Team und eine Familie miteinander funktionieren, aber umso schöner ist es, wenn doch jeder funktioniert.
Auf jeden Fall, dann funktionieren die Teams ja auch wieder besser. Wir haben jetzt nur einen Mini-Part angekratzt von dem, was du alles so machst. Wir könnten sicher total viel noch weitersprechen. Leider haben wir immer nur begrenzte Zeit, vielleicht können wir uns ein andermal auch nochmal treffen. Was mich noch interessieren würde, ich habe es am Anfang versprochen, ihr habt das Buch geschrieben, du hast schon ein bisschen angesprochen, wie es ist zu gründen. Vielleicht, was könntest du oder gibt es irgendwas, was du rückblickend, wenn du auf deine Zeit am Anfang zurückblickst, was du Menschen raten würdest, die sich für das ganze Thema interessieren, wie geht man das Ganze am besten an?
Die Frage hast du so gestellt, das sind natürlich schwierig zum Beantworten ist, denn es ist sehr, sehr abhängig von der Art des Unternehmens, das du aufbauen willst. Aber was ich definitiv jedem sagen kann, traut euch einfach. Und ich weiß, das hört man ganz, ganz oft, aber das meiste, wenn die Leute nicht weitermachen, ist, weil sie Angst haben und weil sie sich nicht trauen. Und deswegen sage ich, und wenn du dich alleine nicht traust, dann hol dir doch deinen Partner dazu, stellt euch zusammen, gibt die Köpfe zusammen, bildet Strategien und überlegt euch, wie es funktioniert. Und auf keinen Fall wirklich einen Plan zu machen, wie Businesspläne oder so, an denen du dich starr hältst, weil das funktioniert nicht. Die Welt verändert sich so schnell, jeden Tag passiert was Neues und vielleicht hast du morgen eine bessere Idee für dein Unternehmen oder eine bessere Strategie. Dann sei mutig und nimm diese Weiche und probier es einfach aus. Und wie gesagt, mein Motto, wer nicht kostet, ist blöd. Koste es, sonst weißt du es nicht. Und keiner möchte Was-wäre-wenn-Fragen beantworten.
Super. Das sind total schöne Schlussworte. Also danke, dass du heute hier warst. Hat mich total gefreut, mit dir zu reden. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Fortsetzung. Und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause. Wenn ihr noch mehr Lust auf Podcasts von den Salzburger Nachrichten habt, könnt ihr die auf unserer Webseite und auf allen gängigen Plattformen hören. Und wenn ihr eine Anmerkung habt, dann schreibt uns gerne ein Mail an podcast@sn.at. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal bei der gefragten Frau.